rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Ewald Nowotny war viele Jahre prägend für die sozialdemokratische Finanzpolitik in Österreich. Der gelernte Ökonom war bis 2019 Gouverneur der Österreichischen Nationalbank in Wien und als solcher Mitglied des Führungsgremiums der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Er war zuvor SPÖ-Abgeordneter und Bankmanager, unter anderem auch Generaldirektor der damaligen Gewerkschaftsbank BAWAG. Der Fast-Tod der BAWAG hätte fast auch den österreichischen Gewerkschaftsbund mit in den Abgrund gerissen. In seinen Erinnerungen, die er unter dem Titel Geld und Leben veröffentlicht, geht es um die Turbulenzen der kapitalistischen Finanzwelt der letzten Jahre und launig auch um den persönlichen Hintergrund des Politikers, der Bruno Kreisky, dem SPÖ-Chef und Bundeskanzler, auch persönlich eng verbunden war. Mit Ewald Nowotny sprach im Bruno Kreisky-Forum Robert Miesig über sein Buch Geld und Leben.
Du stammst aus einem bürgerlichen Elternhaus, wie du schreibst, ja. Aber im Grunde war schon das Elternhaus sehr sozialistisch. Also die meisten, deine Eltern, aber auch die Haushälterinnen, die man hatte, die waren auch Sozialisten. Also du bist eigentlich in einem sozialistischen Umfeld aufgewachsen. Und rundherum waren aber auch viele bekannte Menschen, die aber auch so ein soziales Engagement haben. Und eine wunderbare Stelle, die ich in dem Buch gefunden habe, ist, dass du über den Tanzschulbesitzer Ellmeier schreibst, ja, der in Gefängnisse ging, ich zitiere jetzt, er ging in Gefängnisse, um speziell jungen Strafgefangenen in der Zeit vor ihrer Entlassung Grundzüge eines guten Benehmens beizubringen. Ja. Natürlich auch, um einen Beitrag zur Resozialisierung zu leisten. Was war das für eine Welt, in der du da sozusagen sozialisiert worden bist?
Naja, das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis. Die Bekanntschaft mit dem Tanzschulbesitzer Ellmeier, der ja ursprünglich ein Rittmeister der KNK-Armee war, was zu über meinen Großvater, der Offizier war, und den ich aber nie gekannt habe, der war viel älter als meine Großmutter. Das war nach dem Ersten Weltkrieg eine Gruppe von KNK-Offizieren, die sich aber zur Republik bekannt haben. Und der bekannteste von ihnen ist Theodor Körner. Und offensichtlich hat mein Großvater auch dazu gehört und Ellmeier war auch dazu gehört. Und aus dem hat sich sozusagen eine Verbindung ergeben, die sich dann auf meine Mutter übertragen hat und die dann eben, wo der Vater gestorben ist, der Ellmeier, der auch ein bisschen irgendwie geholfen hat. Und wir haben dann in Dornbach gewohnt, wo er eine Villa hatte. Und da ist er dann am Sonntag manchmal gekommen und hat ihm erzählt über seine Aktivitäten, die er sonst immer völlig diskret gehalten hat. Wir haben ein bisschen geschmunzelt. Mein Vater hat immer gesagt, Wien wird die beste erzogenen Gauner der Welt haben. Aber es, die Grundidee, glaube ich, war es schon richtig, den Menschen irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein zu geben. Für mich selber hat es einen negativen Effekt gehabt, weil als ich auch in diese Tanzschule Elmer gegangen bin, wurde ich unter seine persönliche Obhut gegeben.
Ach, der hat damals noch dann noch gelebt?
Ja, ja.
Ah, okay. Also in die Tanzschule bist du mit 18 gegangen sein.
Ich habe ihn ja selber, wie gesagt, erlebt. Und da hat er mich behandelt wie sozusagen so einen Kavallerierekruten. Und das hat zur Folge, dass ich nie tanzen gelernt habe.
Okay, ja, also das hat dann auch, er hat dich härter angefasst als die normalen, weil du war ja der Enkel von dem,
ja, ja, also, der Kameraden. Ja, offensichtlich der Meinung, das gehört zur guten Erziehung, dass man diese Leute, also die man kennt, härter anfasst. Habe das nicht so geschätzt. Während ich umgekehrt meine Schwester, die wurde natürlich als junge Dame behandelt und hat aber auch wunderbar tanzen gelernt. Wie gesagt, aber ich habe es verschmerzt.
Ja, das hat ja nie gefehlt.
Nein, das hat mir nicht gefehlt.
Obwohl du ja sozusagen auch an einer Stelle, da springe ich jetzt unvorbereitet hin, ja sagst, wie toll eigentlich das mit dem Opernball in Österreich ist, wegen der Diplomatie, da kann man, vor allem wenn man es dann auch noch mit einer Ordensverleihung verbindet, doch auch innerhalb der globalen Politik etwas Sinnvolles damit ausrichten. Also auch wenn wir da manchmal so quasi vielleicht die Nase rümpfen über diese Sitten, sie wirken dann immer noch auch fürs Gute.
Nein, man soll das nicht unterschätzen. Also, es war sogar so, ich glaube, das darf ich schon erzählen, dass etwa der Präsident der Deutschen Bundesbank auf mich zugekommen ist und gesagt, also meine Frau beklagt sich immer, du bist nie da, nie zu Hause, jetzt will ich endlich einmal was davon haben, kannst nicht erreichen, dass wir zum Opernball eingeladen werden. Also ich habe diesen Wink verstanden und habe ihn eingeladen, es war auch der Gouverneur der italienischen Notenbank dabei und bei der Gelegenheit habe ich dann mit dieser Dame auch getanzt. Die war natürlich nichts Besseres gewohnt, daher war sie begeistert, aber es war natürlich nicht ganz nach allen Regeln der Kunst.
Also du bist sozusagen quasi aber dann biografisch quasi hineingewachsen in ein sozialdemokratisch geprägtes liberalbürgerliches Elternhaus und es war jetzt nicht immer mit dem Wohlstand verbunden. Also du hast auch die Beispiele, zumindest die Geschichten, die man sich erzählt, dass es in der Nachkriegszeit durchaus so war, dass man verhungert wäre, hätte es nicht nur ein paar Goldmünzen gegeben, die man gegen was auch immer tauschen hätte können.
Ja, also das hat mit sozusagen quasi in der materiellen Seite wenig zu tun gehabt, sondern es war wirklich mehr eine Geisteshaltung. Also das ist dieses berühmte mehr Sein als Scheinen und vor allem aber auch diesen Aspekt einer gewissen sozialen Verpflichtung. Und was ich auch geschildert habe, das hat sich ja dann bei den sozialistischen Studenten in einem gewissen Sinn fortgesetzt, wo es ja eigentlich schon fast seit immer so eine Unterscheidung gegeben hat, linke, rechte. Und soziologisch war das schon so, natürlich immer mit individuellen Ausnahmen. Die Linken waren halt doch eher sozusagen die Kinder intellektueller Haushalte, die dann eben auch das vielleicht etwas theoretischer gesehen haben, die das auch als eine Verpflichtung gesehen haben. Bei den Rechten waren das dann typischerweise doch eben einerseits natürlich sehr viele Studierende, die aus dem ländlichen Bereich gekommen sind, die aus den Studentenheimen gewohnt haben und die sozusagen die Ersten in der Familie waren, die studiert haben und daher noch ein viel größeres auch materielles Interesse hatten. Und daher auch in einem gewissen Sinne vielleicht einen praktischeren Sinn in manchen Dingen hatten. Und mein Bemühen war dann immer sozusagen, diese zwei Strömungen ein bisschen...
Du hättest aber soziologisch eher zu den Linksradikalen auch gehören können, ne?
Also nicht zu den... Ich war ja bei den Linken.
Ja, okay, du warst bei den
Linken. Aber es war keine Linksradikalen. Ja. Also mein Freund seit diesen Tagen ist etwa Heinz Fischer, nicht? Auf den ja auch diese ganze Charakterisierung passt, der sicherlich auch kein Linksradikaler ist, aber der eben bei den linken Studenten war und von dieser Seite her auch eine gewisse Verpflichtung gesehen hat. Und das ist etwas, was schon eigentlich... für ein ganzes Leben prägend ist.
Ich mache jetzt einen großen Sprung, damit wir jetzt mal sozusagen in die Hardcore-Seite der Politik kommen oder der Wirtschaftspolitik. nämlich dort, wo du wirklich ins Praktische gehüpft bist, nach einem langen lehrenden und auch Nationalratsleben, nämlich wie du die BAWAG übernommen hast, wenn das der richtige Ausdruck ist. Also, dass die Bank in der Krise war, war klar, wie du sie übernommen hast, aber wie sehr sie in der Krise war, wurde dann erst später klar, nicht?
Ja, das ist auch das, was ich dem alten Vorstand massiv vorgeworfen habe. Es hat ein Problem gegeben, das war eben dann dieser sogenannte Schnellkredit, der dann an Unternehmer gegeben wurde, das inzwischen schon bankrott war. Da musste der Generaldirektor gehen. Und dann wurde ich gefragt von Fritz Jacetnitsch, dem damaligen ÖGB-Präsidenten, ob ich bereit bin, hier diese Funktion zu erfüllen. Ich bin ja damals aus Luxemburg gekommen. Ich war vorher in Luxemburg Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, war auch schon Konsulent der BAWAG, aber für Osteuropa-Dinge. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe mir die Bilanzen angeschaut und habe mir gesagt, also das lässt sich schon machen. Mhm. Und erst, wie ich dann dort war und nicht von meinem Vorgänger, habe ich dann gesehen, dass diese Bilanzen eigentlich nicht wirklich das Bild gegeben haben, dass es hier eine Art Bank in der Bank gegeben hat. Und da hat es einen Moment gegeben, wo ich mir gedacht habe, naja, also soll ich mir das antun? Und dann habe ich mich aber eben quasi verpflichtet gefühlt, weil es war klar, wenn ich da jetzt sozusagen nach 2 Wochen zurücktrete, ist die Bank kaputt.
Das heißt, du warst das eigentlich, der den echten Zustand der Bank erkannt hat und der Präsident und Zetnitsch hat das wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt selbst nicht mal gewusst.
Nein, also der wurde ja also vom Vorstand und insbesondere auch vom Herrn Elsner einfach falsch informiert. Der hat ja geglaubt, der hat schon gewusst, dass da Probleme waren, aber geglaubt, das ist schon gelöst und das war es eigentlich nicht. Das war natürlich eine unglaublich verzwickte Angelegenheit. Es war nicht so, dass man auf einmal alles gewusst hat, sondern man ist dann Schritt für Schritt langsam gekommen. Ich musste dann vor allem auch sehr viele Personen auswechseln, damit ich überhaupt zu den Informationen komme. Also das war schon ein Kleinkrieg. Vor allem, weil ich ja gewusst oder gesehen habe, dass es da Versuche gibt, mich auch schuldig werden zu lassen. Mhm. Also ich habe Gott sei Dank hier gute juristische Beratung gehabt. Und schon nach der ersten Woche ist mir einfach sowas zum Unterschreiben gegeben worden. Jetzt bin ich in diesen Dingen Gott sei Dank etwas misstrauischer Mensch. Ich habe das meinem Cousin, der auch mein juristischer Berater war, gezeigt und gesagt, das ist vergiftet. Mhm. Und damit habe ich schon gewusst, auf welch heiklen Terrain ich mich bewege. Und das war ja auch bis hin zu sozusagen persönlichen, rechtlichen Risiken verbunden und war schon eine relativ lange und mühsame Aufräumarbeit. Aber zum Schluss, wie gesagt, es war auch dann völlig klar, das ist nur zu sanieren durch einen Verkauf, weil es ist ja letztlich gegangen um die Existenz des ÖGB als Aktionär. Und ein Konkurs der BAWAG hätte nicht nur bedeutet, dass es eben hunderttausende Sparer und 3000 Beschäftigte betroffen sind, sondern der ÖGB hätte das nicht überlebt. Und daher war es mir klar, die einzige Möglichkeit ist, diese Bank zu einem Preis zu verkaufen, die dem ÖGB erlaubt, weiterzuleben. Und das ist uns dann Gott sei Dank gelungen.
Bevor wir dorthin kommen, waren aber sozusagen gewissermaßen noch sozusagen Katastrophen. Also so in dem Moment, wo es klar war, warst du mit einem Bankrun auf die BAWAG konfrontiert. Also so viele Bankruns hat es in diesem Land in den letzten 100 Jahren oder 90 Jahren ja nicht gegeben. Wie fühlt sich das an? Ich meine, man steht mitten quasi im Tal und eine Lawine kommt auf einem zu.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe als Professor meiner Studierenden manchmal erzählt, also im 19. Jahrhundert hat es Bankruns gegeben. Ja. Aber das sowas zu erleben, ich habe von meinem Arbeitszimmer in der BAWAG auf die Straße hinuntergeschaut, habe gesehen, wie die Leute sozusagen um den Häuserblock gestanden sind, um ihr Geld abzuheben. Es war mir klar, dass was eine Bank in so einer Situation machen muss, ist auszahlen, auszahlen, auszahlen. Wir haben dann die Filialleiter sind mit ihrem Privatauto gekommen und haben Geld abgeholt, damit sie den Filial das machen können. Es war in unmittelbarer Form wichtig, die Hilfe der Österreichischen Nationalbank. Und ich muss sagen, das war Gouverneur Lipscher, mit dem ich sehr gut zusammengearbeitet habe, die also da wirklich sehr wirkungsvoll waren. Aber es war mir völlig klar, letztlich kann man sowas nur stoppen durch eine Staatsgarantie. Mhm. Und das war natürlich mit dem damaligen Bundeskanzler Schüssel keine ganz einfache Diskussion. War
eigentlich die ersten Tage der ÖVP-FPÖ-Koalition, das heißt, da waren ja auch Schüssel, Haider, Grasser, all diese ganzen Menschen waren dann auf der anderen Seite.
Ja, wobei es da schon Abstufungen gegeben hat. Habe das, und das habe ich auch in meinem Buch so beschrieben, Schüssel sehr klar erklärt, wenn diese Bank im Konkurs geht, ist er mitschuldig. Mhm. Und er wird auch so gesehen werden. Mhm. Und das hat er politisch gesehen und dadurch ist auch eine gewisse Kooperationsbereitschaft entstanden. Bei Grasser war das anders. Also da war wirklich eine tiefe Feindschaft oder vielleicht auch andere Dinge, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, wir konnten dann ein Arrangement treffen, haben diese Staatsgarantie bekommen, die wir ja dann nie wirklich einsetzen mussten. Das heißt also, das war für die Republik Österreich ein gutes Geschäft, weil die haben eine Provision dafür bekommen. Wir haben sie nie in Anspruch nehmen müssen, aber das hat dann die Sache einmal beruhigt. Und dann ist es eben darum gegangen, das schrittweise in einen normalen Betrieb aufzubauen.
Jetzt ist natürlich auch diese solche Geschichten nicht frei von Anekdoten. Also du beschreibst ja dann auch, wie du dann die Bank verkaufen musstest auf einem globalen Marktplatz. Und da gibt es diese wunderbare Anekdote, dass du auch zur Beratung gefahren, ein Beratungsunternehmen in Großbritannien engagiert hast, das dich trainiert hat, wie man solche Verhandlungen führt. Und du hast den wunderbaren Satz drinnen, wir haben ja noch nie keine Erfahrung damit gehabt, wie man eine Bank verkauft. Das ist ja logisch. Ich meine, wahrscheinlich die erfahrensten Banker der Welt verkaufen nicht mehr als einmal im Leben eine Bank, oder? Da kann man ja nicht viel Routine dabei entwickeln.
Nein, aber es war interessant, psychologisch war es für mich interessant. Weil, wie gesagt, das Ganze ist ja sozusagen war die Präsenz auf einem internationalen Feld. Und was uns eigentlich vor allem eingeflößt wurde, war, ja, nicht zu bescheiden sein. Österreicher haben ein bisschen immer sozusagen eine Tendenz, ein bisschen sozusagen auf nett und so weiter. Nicht nett sein, aggressiv.
Also man muss wie die Amerikaner sein. Wir sind super und die Besten auf der Welt.
Aber, das war das andere, es muss jede Zahl stimmen. Mhm. Also das ist auch ein, also nicht sozusagen schlampig sein. Jede Zahl muss stimmen, man muss alle Zahlen im Kopf haben und man muss die mit einer gewissen Energie vertreten. Also muss aber für mich ein interessantes Erlebnis, hat sich dann auch bewährt, weil ich ja dann nach dem Verkauf an den Investor Cerberus eine Zeit lang in New York mit tätig war oder mit eingeladen wurde, in dem erweiterten Vorstand von Cerberus dabei zu sein. Also ein neues Erlebnis bei einem Hedgefonds, hier den von innen kennenzulernen. Und da war das genau wichtig, dieses amerikanische Denken, diese amerikanische Bereitschaft, zusammen, also hart, aber auch korrekt. Das muss man immer dazu sagen. Also, die Zahlen müssen stimmen und man muss sie präsent haben. Mhm. Und das war auch eine ganz gute Lehre dann für alles Weitere.
Mhm. Ist ja auch so, wo einem das Leben hinspült, nicht? Ich meine, dass du quasi ins Zentrum der amerikanischen Hochfinanz, ist ja ein blödes Wort, aber sozusagen globalen Managerklasse, Hedgefonds, also die man aus Wall Street, Filmen wie es Wall Street kennt, plötzlich gerätst und zwar einfach, weil die das kaufen und du dann quasi sowas wie, was weiß ich, der Teil, also in der Holding halt eine Eigentum, dieses Hedgefonds repräsentierst, hätte man sich ja auch nicht gedacht. Und du schreibst da auch, dass es sich für dich fremd gefühlt. Also du hast dich fremd gefühlt gegenüber den Mitgliedern der strahlenden Managerklasse, die zum Teil, das schreibst du dann an anderer Stelle, wie Söldnertruppen agieren und wie Kolonialisten dann in Länder einfallen und sagen, das gehört jetzt uns und so. Also dieser Habitus, der natürlich auch
damit verbunden ist. Aber da muss man dazu sagen, das waren nicht die Cerberus-Leute. Mhm. Das ist ja das Interessante. Mhm. Cerberus wird beherrscht von einem Mann, oder der das gegründet hat. Und die waren ja ein bisschen sozusagen quasi Outsider. Mhm. Der war Absolvent von Princeton, kommt aber aus einfachen Verhältnissen und hat das immer sehr betont. Mhm. Also die haben sich nicht sozusagen in diese Banker-Variante, dass diese quasi Söldner des Kapitalismus, das ist ein ganz anderer Typ. Das sind die Typen, die bei diesen großen multinationalen Unternehmen sind, die eben bewusst immer nur auf kurze Zeit in ein Land geschickt werden, damit sie sich nicht mit den Interessen dieses Landes und dieser Belegschaften verbinden, die sehr gut ausgebildet sind, aber in Wirklichkeit eben doch ziemlich wurzellos und eben nur sozusagen diesem Unternehmen und dieser Welt verpflichtet sind. Das ist schon eine Welt, wo ich mich tatsächlich ziemlich fremd gefühlt habe.
Jetzt könnte man im Hinblick auf deine BAWAG-Ära, wo du antrittst und schon ist eine Katastrophe da.
Also bitte.
Nicht weil du angetreten bist.
Qualitätsrisiko zu sehen. Genau. Zuerst eine Katastrophe, dann bin ich.
Oder du trittst an und die Katastrophe stellt sich dann erst heraus, in die du da hineingeraten bist. Das, etwas Ähnliches könnte man ja fast sagen, quasi, dass du Pech gehabt hast mit der ÖNB, weil du hast am 1. September 2008 dieses Amt angetreten und am 15. September, also circa genau 15 Tage später, ist Lehman Brothers zusammengebrochen, was allgemein gilt als der Startschuss zur Weltfinanzkrise und der größten Krise, die wir seit 1930 dieser Art hatten. Also wie fühlt, ich meine, ich nehme an, man ist ja auch irgendwie, selbst wenn man so eine Erfahrung hat wie du, geht man in die ÖNB, denkt man sich, hat man noch nicht gehabt, man muss sich das erste Mal anschauen und eine Routine entwickeln, das spürt es aber dann nicht, oder?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Nein, andererseits muss ich, also jetzt muss man dazu sagen, wenn das so unmittelbar passiert, denkt man sich schon, also quasi, mich trifft es immer.
Ja.
Im Nachhinein gesehen war es natürlich interessant, weil es war natürlich wirklich keine Routine-Dinge.
Ja. Du meinst, sonst wäre der Fahrt worden als Nationalbank?
Naja, vielleicht. Ich komme ja aus der Wissenschaft. Mhm. Das, was mich interessiert, sind sozusagen ökonomische Entwicklungen. Mhm. Und das ist ja auch das Spannende gerade im Notenbankbereich, wo also eben diese Verbindung Theorie und Praxis ja besonders eng ist. Aber die zeigt sich natürlich speziell im pathologischen Bereich. Also die Krise ist natürlich immer der Höhepunkt der Spannung. Und insofern war das schon interessant, weil ich ja da hineingekommen bin in der Europäischen Zentralbank. In einem Kreis von wirklich höchst qualifizierten Menschen im Gouverneursrat, also im Entscheidungsgremium, war ja mehr als die Hälfte der Leute. Es waren ursprünglich Universitätsprofessoren. Es war auch ich habe kein Gremium jemals gehabt, wo es so ein hohes Niveau der Diskussion ist und wo eben auch die Bereitschaft ist, auf Entwicklungen doch relativ rasch zu reagieren. Und das Ganze aber weltweit. Und man muss auch sagen, in diesem Fall war ja ein besonderer Glücksfall, wenn man will, für die Weltgeschichte, dass an der Spitze der amerikanischen Notenbank mit Ben Bernanke jemand gestanden ist, der ein hoch angesehener Professor von Princeton Universität war, dessen Spezialgebiet genau die große Wirtschaftskrise der 30er Jahre war und der sozusagen theoretisch darüber gearbeitet hat und das jetzt praktisch umgesetzt hat. Und diese Verbindung zu sehen, das war schon sehr eindrucksvoll und man muss auch sagen, es war auch ein Glücksfall, weil dadurch ist vermieden worden, diese katastrophalen Fehler zu machen, die die Notenbanken in den 30er Jahren gemacht haben. In den 30er Jahren waren die Notenbanken mit Schuld an der Tiefe der Krise.
Zusammenbrechenden Finanzinstitutionen nicht um jeden Preis gerettet hat und dann mit Dominoeffekten.
Richtig, man hat, naja, es war natürlich auch die gesamte theoretische Grundlage, das war ja sozusagen im Sinne dessen, was Hayek und so weiter als Reinigungskrisen gesehen haben, wo man immer gedacht hat, ein kapitalistisches System ist in der Lage, sich selber wieder zu retten, während ja Keynes eben gezeigt hat, es kann Situationen geben, wo sich das quasi die Krise immer tiefer eingräbt. Und wenn man will, haben wir in dieser Finanzkrise 2008 doch einen Beweis dafür erbracht, dass manchmal die Menschheit doch aus der Geschichte was lernen kann. Und das war auch für mich ein wirklich unglaublich beflügeltes Gefühl, an diesem Bemühen, Dinge diesmal besser zu machen, dabei zu sein.
Auf der anderen Seite war es natürlich schon, also wenn ich mich erinnere, wir sind ja hier gesessen, damals hatten wir hier eine Runde auch von, du warst dabei, andere Wirtschaftskapitäne auch aus der Privatwirtschaft und einige, so wie ich halt sozusagen, die mit der Wirtschaft nichts zu tun haben, aber vielleicht irgendwie zu gesellschaftlichen Fragen was beitragen können. Das war schon auch ein Moment, wo ihr alle, muss ich sagen, ja fast blass wart, also mehr als wir. Ja, also wir Intellektuelle sitzen da und so wie du das vorher geschildert hast, ein bisschen, das Desaster ist auch ein bisschen interessant und Material mehr interessant als die Normalität. Aber wenn ich da dich und auch den Klaus Reidel, kann ich mich erinnern, das sind alles Leute, die schlecht geschlafen haben zu der Zeit.
Ja, natürlich, vor allem, man muss natürlich sehen, rückblickend schaut das an, ein bisschen besser, vor allem, und das ist immer ein Grundproblem jeder Krise. In der Krise selber hat man ja nicht die volle Information. Also das, was zum Beispiel gerade zu der Zeit, wo wir dieses Gespräch hatten, so beunruhigend war, es hat laufend Gerüchte gegeben, nächsten Tag bricht die Großbank zusammen, die wackelt auch schon. Und, das heißt, wir waren durchaus in einer Perspektive, wo auch ein Zusammenbruch des Weltfinanzsystems denkbar war. Aber genau das war dem dann auch die Motivation, hier massiv gegenzusteuern. Wobei man dazu sagen muss, wie gesagt, die Amerikaner waren das noch energischer. Die EZB musste ein bisschen mitgezogen werden, hat das aber dann auch gemacht, hat allerdings dann früher mit ihrer Expansion aufgehört als die Amerikaner. Und das war im Nachhinein gesehen auch ein Fehler, weil dadurch hat es diesen sogenannten Double Dip gegeben. Das heißt, der europäische Aufschwung ist einmal noch einmal unterbrochen worden. Wir haben noch einmal ein Zwischentief gehabt, wenn die Amerikaner eben dann doch relativ glatt weitergegangen sind.
Das war ja sozusagen dieser Fehler, wenn man den nennt, du hast das Fehler genannt, das wurde ja unter Trichet gemacht, während Draghi dann hinterher eine auch ganz andere, vielleicht nicht nur Philosophie hatte, sondern vielleicht auch vom Habitus ein anderer Mensch ist. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wirkt ein bisschen so. Würdest du sagen, dass wir dieser falschen Entscheidung, wollen wir jetzt nicht sagen dem Herrn Trichet, mit dem du wahrscheinlich ganz gut bist, aber mit dieser falschen Entscheidung wir uns eigentlich 10 Jahre Depression eingehandelt haben?
Nein, das würde übertrieben sein, weil die Entscheidung wurde ja nach einem halben Jahr schon revidiert.
Aber gut, wir waren erst im Jahr 2015/16 auf dem Wirtschaftsstand von 2006
ja,
wieder.
Ja, das sind aber natürlich, das ist ja nur ein Aspekt. Ja. Der wirklich große Punkt war ja dann, dass damit dann die Eurokrise gekommen ist. Die Eurokrise bedingt durch die Probleme in Griechenland. Das habe ich ja in meinem Buch auch im Detail geschrieben. Und diese Probleme wieder, dass durch den Euro diese Staaten ja ein niedriges Zinsniveau bekommen haben. Das haben sie aber leider genutzt für exzessive Ausgaben in Spanien im privaten Bereich mit einem Immobilienboom, in Griechenland im öffentlichen Sektor. Die Märkte haben das falsch eingeschätzt, haben diese Kredite vergeben und dann sind sie auf einmal nervös geworden, haben quasi den Kredithahn abgedreht und dann war die Gefahr, dass es zu einem Staatskonkurs kommt und das musste dann durch massive Stützungsmaßnahmen wieder vermieden werden. Also das war sozusagen die Hauptproblematik, die sich ergeben hat. Und das war auch eine politisch natürlich sehr vergiftete Diskussion, weil sich ja da sozusagen Spannungen zwischen, wenn man will, Nord und Süd ergeben haben, die dann sehr mühsam nur wieder geregelt werden konnten. Und das hat die EZB und die europäische Bevölkerung sicherlich etliche Jahre an Wohlstand gekostet.
Draghi hatte dann mehr oder weniger klar gemacht, Staatsbankrott wird es in der Eurozone nicht geben, trotz der relativ komplexen architektonischen oder wackeligen Architektur der Eurozone. Wenn man das alles jetzt zusammennimmt, wir sind jetzt in der nächsten Krise, nämlich in der Corona-Krise. Was können wir aus dieser Zeit lernen? Was droht uns da jetzt? Drohen uns Verwerfungen auf den Finanzmärkten auch? Droht uns jetzt nur hohe Staatsschulden, die gar kein so ein Problem sind, wenn man dann die Zinsen niedrig halten wird? Werden wir da gut rauskommen, indem wir dann quasi halt mit massiven Staatsverschuldungen und Konjunkturprogrammen dann die realwirtschaftliche Krise lösen werden, während die finanzpolitische Seite uns von der Europäischen Zentralbank quasi abgenommen wird?
Naja, jede Krise ist ein bisschen anders. Ja. Ne? Die erste Krise war eindeutig eine Bankenkrise. Die zweite Krise, also die Euro-Krise, war primär eine Krise der öffentlichen Haushalte. Die Krise, in der wir jetzt sind, ist ja eine quasi technisch verursachte Krise, eben durch eine Pandemie, durch eine Krankheit, was es aber in einem gewissen Sinn leichter macht. Weil da weiß man, wenn das einmal überwunden ist und irgendwann mal wird das überwunden sein, ist einmal die Ursache einmal beseitigt. Dann habe ich natürlich Folgewirkungen. Aber es ist klar, wenn ich eine solche Pandemie habe, das heißt eine Krise, die sowohl die Angebotsseite wie die Nachfrageseite betrifft, gibt es nur eine vernünftige Form, die massiv entgegenzuwirken, nämlich durch staatliche Mittel die Nachfrage zu stützen und zu verhindern, dass das Angebot zusammenbricht. Also das war völlig richtig, was hier gemacht worden ist und was auch jetzt noch gemacht wird. Das wird jetzt noch eine Zeit lang erforderlich sein. Man muss aufpassen, dass man nicht zu früh quasi die Medikamentation absetzt, weil das ist bei einem Arzt, wenn ich beim Heilungsprozess zu rasch weggehe, dann ist vielleicht der ganze Heilungsprozess wieder vorbei. Aber letztlich wird es zu einer Normalisierung kommen. Und was dann wieder wichtig ist, ist, dass man das verbindet. Und das ist das, was die EU zum Beispiel versucht, diesem Zukunftsprogramm, dass ich diese makroökonomische Heilung verbinde mit strukturpolitischen Maßnahmen, also eben das gleich verwende für eine Ökonomie, die also auch ökologischen Ansprüchen stärker entspricht, die den Arbeitsmarkt Qualifikation verbessert. Also das ist jetzt die große Herausforderung dieser zweiten Phase. Aber die erste Phase war einfach einmal Notfallsmaßnahmen und das war auch richtig.
Das Ergebnis wird natürlich sein von all diesen richtigen Maßnahmen, dass halt Österreich, sagen wir mal, dann einen Staatsschuldenstand von, sagen wir mal, 100% des BIP haben wird. Deutschland wird vielleicht bei 85 liegen.
So weit sind wir nicht bei 80.
Naja, das ist ja noch nicht zu Ende.
Ja, aber das, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass wir mit dieser Intensität immer weitergehen.
Gut, aber bis zum Sommer, ist ja egal, wir wissen es auch nicht, aber bis zum Sommer werden wir da weitergehen und Griechenland hat bei 170 begonnen, also werden wahrscheinlich bei 200 wieder liegen und so weiter. Alles wurscht?
Ja, wurscht ist sowas natürlich nicht, sondern man muss es mit kühlem Kopf betrachten und nicht irgendwie mit Hysterie. Zunächst einmal ist diese Schuldenquote ja nicht das wirklich Entscheidende. Das wirklich Entscheidende ist die Frage des Schuldendienstes. Also wie viel muss ich im Budget für die Bedienung der Staatsschuld aufwenden. Und da hilft es natürlich, dass wir jetzt eine Situation haben mit sehr niedrigen Zinsen für die neue Staatsschuld Österreichs, zum Teil sogar bei Negativzinsen, also auch für zehnjährige Anleihen haben wir einen negativen Zins. Das heißt, die Anleger zahlen was dafür, dass wir sozusagen auf ihr Geld aufpassen. Und daher ist von dieser Seite keine unmittelbare Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entwicklung zu sehen. Längerfristig ist es natürlich schon sinnvoll, von diesen hohen Niveaus runterzukommen. Und da ist es, und das ist eine Quote, die besteht aus zwei Teilen. Und der wichtige Teil ist das Wachstum. Das heißt, wenn ich dann ein schönes Wachstum habe, die Schulden nicht mehr so steigen wie vorher, dann sinkt die Schuldenquote automatisch, wenn auch natürlich über längere Zeiträume. Und das ist uns ja auch nach der ersten Krise, wo wir ja auch, also bei der Bankenkrise, massiv interveniert mussten, ist die Schuldenquote hinaufgegangen und in den letzten Jahren ist sie auch wieder heruntergegangen.
Also wir sind so von 85 auf 75 wieder gefallen. Nicht genau. So, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Und, ja. Aber nicht deshalb, weil wir sozusagen Geld quasi zurückgezahlt haben, sondern weil das Wachstum höher, schneller gewachsen ist als die Verschuldung.
Jetzt kommen in deinem Buch sehr oft so Begriffe vor wie Diskretion, Solidität. Du beschreibst auch, an irgendeiner Stelle schreibst du, am allerwichtigsten ist aus meiner Sicht aber ein Aspekt der Haltung und der Lebensperspektive, nämlich das Bemühen und die Bereitschaft, ein guter Diener der Gemeinschaft, ein guter Public Official zu sein. Wer dich kennt, ich kenne dich ja gar nicht so gut, aber wir kennen uns seit 25 Jahren halt immer wieder oder sehen uns immer wieder, das sind ja eigentlich so Attribute, die man auch mit dir verbindet. Ja, also eher nicht der Laute, sondern eher der Bedächtige oder der sozusagen alles abwiegt, der auch bescheiden ist und der dann darauf achtet, dass die Dinge am Laufen sind. Wenn man jetzt dieses Jahr der Performance der österreichischen Bundesregierung anschaut, würdest du sagen, dass sie diesen Ansprüchen entspricht? Also viele Leute haben den Eindruck, es funktioniert eigentlich nichts. Also die öffentliche Verwaltung, was ist mit der eigentlich los? Von Massentests bis man lässt die WKO abwickeln, die Wirtschaftshilfe und dann funktioniert nicht mehr die Website und was einem noch alles einfallen könnte. Würdest du sagen, das geht halt nicht anders, weil in so einer Ausnahmesituation funktionieren manche Dinge halt nicht oder wird das... Oder ist da irgendwie auch ein Ethos der österreichischen Verwaltung verloren gegangen, sodass heute weniger bald funktioniert als früher?
Also zuerst einmal muss ich sagen, diese Charakterisierung, die du zitiert hast, das ist Teil eines Gespräches, das ich wiedergegeben habe mit dem damaligen Gouverneur der Bank of England, wo wir gemeinsam sozusagen festgestellt haben, was sind für uns die Kriterien, die ein Notenbanker haben soll, erfüllen muss. Und das ist sozusagen also nicht meine, also ich vertrete diese Meinung auch, aber es ist nicht meine sozusagen isolierte Meinung.
Und für Notenbanker gilt es besonders, weil dann die ein unbedachtes Wort sagen,
brechen gleich die Macht. Das sind auch keine Heiligen, aber es ist schon wichtig, dass man sozusagen so einen gewissen quasi professionellen Standard entwickelt. Und das ist, glaube ich, für diese Gruppe doch irgendwie gelungen. Für Österreich... Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich schon auch in meinem Leben gelernt, da bin ich etwas bescheiden oder vorsichtig. Das sind ja alles wirklich Herausforderungen, die völlig neu gekommen sind. Und jetzt zu sagen, das habt ihr alles schlecht gemacht, ich weiß nicht genau, was die Alternativen gewesen wären. Also wahrscheinlich hätte man manches besser machen können, aber ich fühle mich nicht für medizinische Dinge berufen, da irgendwas zu sagen. Und insgesamt, glaube ich, muss man schon sagen, die österreichische Verwaltung hat ein gutes Standing, hat noch immer eine Solidität. Und ich halte es auch ganz wichtig, dass sie das erhält. Also das, was mich wirklich beunruhigt hat, ist zum Beispiel diese Einrichtung der Generalsekretäre, die hier gekommen ist und die eigentlich für eine völlig unnötige Zwischeninstanz und eine unnötige Bevormundung der Beamten war. Das war ja auch interessant, dass die Beamtenregierung, die eine kurze Zeit dazwischen war, das sofort abgeschafft hat. Jetzt ist es leider wieder gekommen. Also das sind die Dinge, die mich, also zu einer Einzelmaßnahme kann ich nichts sagen, aber den Strukturen, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man die Qualität der Beamten auch wirklich wirksam werden lässt. Und zum Beispiel diese Tendenz, die wir in Amerika sehen mit Trump, der den öffentlichen Dienst immer so heruntersetzt und sagt, das sind alles so quasi diese dummen Bürokraten. Ja, ja. Das halte ich für ganz gefährlich. Ein Staat braucht eine gute, leistungsfähige Verwaltung. Das heißt aber auch, es muss auch für junge Menschen attraktiv sein, Teil dieser Verwaltung zu werden. Und daher soll man sie nicht schlecht machen.
Ich gehe jetzt nochmal zurück, quasi, lass uns quasi die Rückblende machen, jetzt, nachdem wir da die Höhepunkte, wenn man so will, oder die dramatischen Höhepunkte deines Lebens durchgesprochen haben, auf diese Grundierung nochmal zu kommen. Als junger Mann bist du dann, also dann studiert und du bist dann eigentlich mit dem ÖGB als erstes in Kontakt gekommen und in dieses sozialdemokratische Studentenwesen bist du dann eigentlich über Peter Kreisky, also den Sohn des Hausherrn, der leider schon verstorben ist, ansonsten ja auch immer hier gewesen ist, hineingekommen. Was waren das da sozusagen? Peter war eigentlich der dich in den Freisystem gebracht hat und damit auch in Kontakt mit seinem Vater. Ne? Also du warst so quasi Teil der Familie, als Freund zumindest.
Und das war eben schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, als Bruno Kreisky Oppositionsführer war. Also da war er noch nicht Bundeskanzler.
Aber auch nicht mehr Außenminister. Also
in dieser, in dieser Zwischenzeit. Und, das muss man ganz ehrlich sagen, ich hatte aus der Sicht des Bruno Kreisky auch ein bisschen sozusagen die Aufgabe, da hat mit mir gehofft, dass ich sozusagen will einen guten Einfluss auf seinen Sohn habe in Bezug auf sein Studium, was ja auch nicht so ganz einfach immer war. Aber er hat dann sein Studium auch in Ehren und gut gemacht.
Du hast es eigentlich, entschuldige, dass ich dich unterbreche, du hast es vorher selbst angemerkt, im VSSDÖ warst du dann der vermittelt hat und die verschiedenen Flügel, die haben das sozusagen den Wert der Solidität angesehen. Quasi diese Rolle hat ja schon der Bruno Kreisky zugedacht im Hinblick auf seinen Sohn zur Disziplinierung des
Peter. Das war wirklich eine sehr persönliche Sache. Aber dadurch bin ich sozusagen auch in ein etwas persönlicheres Verhältnis gekommen und war schon, wenn man sich das vorstellt, mein junger Student, nicht, war so unglaublich beeindruckt. Das war ja ein Mensch mit einem breiten internationalen Horizont, mit belesen, bis so, ich kann mich erinnern, an einen Spaziergang, den wir gehabt haben, am Wörthersee mal bei einer Tagung, wo mir sozusagen also ganz persönliche Lebensweisheiten mitgegeben hat. Also das war schon ein
Ich meine, wir sehen es ja hier. Ich meine, hier haben wir Kennedy, den hat er ja getroffen, bevor ihr euch kennengelernt habt.
Ja, sicherlich. Ja,
natürlich, weil der war ja schon tot.
Nein, aber und dann hatte ich auch eben, da war ich schon Abgeordneter, dann die Gelegenheit, mit ihm ein paar Reisen zu machen. Zum Beispiel nach Bommerswijk. Bommerswijk, das ist sozusagen, was zumindest damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, quasi Schulungszentrum der schwedischen Sozialdemokraten. Und wo wir dann am Abend zusammengesessen sind, und da war eben der Olaf Palme dabei, der Willy Brandt dabei. Also, und ich habe das in meinem Buch beschrieben, wo dann zum Schluss etwa die Arbeiterlieder der 30er Jahre gesungen haben, die ich selber, ehrlich gesagt, nicht so mehr vom Text so genau wieder gekannt habe. Und das war schon das Interessante, auf der einen Seite sehr stark verwurzelt in dieser Welt, in der geistigen Welt der 30er Jahre, also dieser sozusagen unglaubliche Respekt vor der Arbeiterklasse. Und auf der anderen Seite in dieser internationalen Welt der Moderne. Und also diese Mischung kann man wahrscheinlich auch nur erreichen mit dem Lebensweg, wie ihn eben Bruno Kreisky gehabt hat.
Und, wobei Palme ja eine jüngere Generation war und auch vom Habit-Typus ein anderer, der war mehr wirklich der Kennedy.
Nicht? Ja, ja, richtig. Aber der war sozusagen schon auch so dort auch voll dabei. Brandt war natürlich viel eher, die haben sich ja auch schon aus der Emigrationszeit gekannt. Und sozusagen solche quasi Leuchtturmfiguren ist für junge Menschen was Faszinierendes. Und ich war ja nicht der Einzige, es hat ja eine ganze Gruppe von jungen Menschen gegeben, die doch eine Chance hatten, da das mitzuerleben. Und der sicherlich am engsten war, ist Ferdinand Lazener, der das ja dann später auch als Kabinettschef und dann sozusagen sich hier das miterlebt hat. Und wir haben ja viele, viele Abende hier in diesen Räumen gehabt. Und natürlich auch mit den vielen Seiten. Es sind ja nicht nur die einfachen Seiten, es hat auch komplizierte Seiten gegeben. Auch erstaunt zu sehen über die viel Aggressivität, die ein erfolgreicher Politiker entwickeln kann, die mir ein bisschen vielleicht abgegangen ist.
Jetzt, was meinst du damit? So ein Machtkampf mit Androsch oder etwas, was wir weniger so
haben? Naja, zu der Zeit, wie ich ganz jung war, war das ja zum Beispiel eher die Frage mit Petermann. Ne? Mhm, ja. Und so. Also das ist schon alles ziemlich emotional gegangen. Und das habe ich doch aus der Nähe beobachtet.
Um auf die Anekdote mit Brandt und Palme noch zu kommen, das fand ich auch schön, wie du das beschreibst. Du warst zwar als Mitarbeiter mit, aber bei entscheidenden Dingen hast du dann gar nichts verstanden, weil die drei einfach dann Schwedisch geredet haben, weil ja die beiden ja in Schweden und Norwegen im Exil waren und der Palme ohnehin, also die waren einfach flüssig im Schwedisch.
Es war auch so, dass wenn man auch später, wenn ich im Bundeskanzleramt mit ihm zu tun hatte, es dann Anrufe gegeben hat, etwa von Palm oder so, die dann auf Schwedisch geführt wurden.
Das war ein Gespräch mit Ewald Nowotny, das Robert Miesig am 9.12.2020 im Bruno-Kreisky-Forum in Wien geführt hat. Bei den Kolleginnen und Kollegen des Bruno-Kreisky-Forums bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Nowotnys Buch mit dem Titel Geld und Leben ist im Braumüller Verlag erschienen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Hintergründe politischer und finanzieller Entscheidungen zu ergründen, das versucht der Falter jede Woche. Wenn Sie sich oder Freundinnen und Freunden noch etwas Gutes tun wollen für das ganze Jahr, dann überlegen Sie doch ein Falter-Abonnement. Am besten über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Falter Audiotechnik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.